Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
In einer idealen Welt, ja, wäre Dieter Hecking heute früh Trainer von Borussia Mönchengladbach. Aber leider nein. Leider nein. Und er wäre sogar schon gestern. Herzlich willkommen zu Folge 212 Forum Podcast. Hier ist eure amtliche Trauerbegleitung. Jan, hast du den ernsten Blick aufgesetzt?
Also ich würde sagen, es ist die betreute Wuttreppe. Ja? Für eure Scheißstimmung seid ihr doch verantwortlich.
Ja, aber in diesem Fall sind wir da ganz alleine für verantwortlich.
Ja, das wohl wahr.
Guten Tag, es ist Dienstagmittag, Folge 212. Wir haben uns etwas gequält mit dem Titel und das muss Jan gleich erzählen, weil ich wieder zu feige bin, mich meiner Verantwortung zu stellen, wenn es mal nicht so gut läuft, dann mal wieder zu Kuhlmann.
Wenn du dich in die Schmollhöhle zurückgezogen hast.
Ja, so ein bisschen. Ich hatte eine Ausrede durch den Umzug. Ich habe, ich glaube, ab Sonntagabend kein Wort mehr gesprochen, bis eben. Und habe gestern den Tag damit zugebracht in meinen Umzugskisten, weißt du, und habe ich meine Joy-Gläser ausgepackt, meine kleinen Diddelmäuse aufs Sofa gesetzt. Ganz normal, wie man das halt so macht. Das Poster mit dem Delfin, der durch den Sonnenuntergang springt.
Das lebensgroße Poster von Möwi, der Werder-Möwe.
So, die große Buddha-Figur, die ich pausenlos am Fuß streichle seitdem. Es hat alles noch nicht so geholfen. Nein, in Wirklichkeit sind meine Möbel noch gar nicht da. Aber in Wirklichkeit geht es mir jetzt auch gar nicht so schlecht, mein Lieber. Wie hast du die erste Phase der Trauer hinter dich gebracht?
Ich steck noch mittendrin. Ja, kann ich ohne Umschweife so sagen. Ja, ich habe ehrlicherweise, es gibt ja diese verschiedenen Stadien von Trauer, die man so durchläuft.
Wut und Verleugnung, glaube ich.
Wut, Verleugnung und dann irgendwann kommt auch noch irgendwie Fatalismus dazu. Ja. Zumindest die erste Stufe habe ich schon während des Spiels abgeschlossen. Ja, und gleich reingeschrieben, ja, mein Gott, ist halt scheiße gelaufen, aber ich bin wirklich sauer auf Werder, dass sie ausgerechnet bei dem Club mit der Scheiße Tormelodie nun vier Dinger eingeschenkt bekommen. Das Trauma wird wiederbelebt mit Scooter und meiner Wenigkeit. Ja, aber ich habe relativ lange gebraucht, um dann doch zähneknirschend den Leuten zuzustimmen. Und ich habe dich im Ohr, du gehörtest meines Wissens nach auch dazu, die dann sagen, ja, mein Gott, bei einer Mannschaft, die sich entwickelt, gehören auch solche Sachen dazu. Das ist eingepreist.
Ja, okay, aber das habe ich, glaube ich, bei irgendeinem der letzten Rückschläge habe ich das, glaube ich, so gesagt. Und natürlich ist das auch so, ne? Aber ich finde, das ist so eine der wichtigen Fragen, über die wir sprechen sollten. Ja. Also ist das jetzt grundsätzlich, ist das jetzt ein Ding, stellt das jetzt alles in Frage? Ja, wer hat das Spiel verloren im Prinzip? Ne? Geht's ums Grundsätzliche, fragen wir mal so. Ja. Oder hat Seoane Ole einfach nur ausgecoacht?
Das glaube ich nicht.
Ganz schön bitter wäre.
Spoiler,
oder
ja, genau.
Ist es einfach eine Häufung von individuellen Geschichten? Ist es alles zusammen? Darauf möchte ich antworten, mein Freund.
Ja, und das Ganze tun wir in der Folge, die Blackout heißt. Und es ist vielleicht auch eine Premiere für den Worum-Podcast, dass ich Thomas Kuhlmann quasi von seiner eigenen Idee überzeugen muss. Denn der Titelvorschlag Blackout, der kommt in der Tat aus Thomas' Feder und ich fand ihn sofort gut und Thomas ist dann so, nee, muss ich nochmal irgendwie was, nee, irgendwie noch anders und so. Aber ich habe dann letzten Endes mit auf den Boden stampfen und die Arme verschränken und damit drohen, nie wieder mit ihm zu reden, habe ich ihn dann doch davon überzeugt, dass seine Idee wirklich gut ist, denn Blackout trifft's in meinen Augen wirklich, wirklich gut. Denn selten ein Werder-Spiel erlebt, in dem eine Aneinanderreihung von individuellen Blackouts letzten Endes uns das Genick gebrochen hat. Und dann kam ja auch noch ein Aspekt dazu, der ja Blackout auch noch trifft. Das waren dann nämlich die schwarzen Auswärtstrikots. Das ist ein schöner Seitenaspekt, der dann vielleicht auch noch reinpasst. Ja. Insofern, Herr Kuhlmann, ich finde, Sie haben trotz allem da einen guten Job gemacht.
Danke für die Black Flowers, für die Blumen in dem Fall. Ja, ich hatte, meine Angst war eigentlich nur, dass man es dann irgendwie, dass der Eindruck entsteht, man wird es auf dieses Black Away Black
Nee.
Trikot beschränken, aber ich glaube, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, ja. Um das klarzustellen, dass es da um viel, viel mehr ging. Ja, und eigentlich bin ich dir auch ganz dankbar, dass mal die Siegertokratie, wie heißt es?
Siegertokratie. Die Siegertonarchie. Ja.
Die Rondokratie. Ja. Die Rondokratie, genau. Da mal am Zug war. Ja, vom Fohlen gefallen, naja.
Ja, genau. Jetzt.
Ich hatte auch nicht viel bessere Sachen geliefert. Obwohl wir beide als Pferdemädchen ja wissen, wer vom Fohlen fällt, muss schnell wieder aufsteigen.
Ja, genau, sonst bleibt die Angst, meinst du, ja?
Ja, sonst bleibt die Angst. Ja,
das können wir auch vor allem den Spielern Sennelinen und Michael Zetterer zurufen.
Ja, ja. Apropos Angst, aber auch Angst in den Augen von Leo Bittencourt, als Honorar vom 3:0 auf ihn zurannte. Und er dachte, okay, lasse ich mich fallen oder versuche ich zumindest. Oh Mann, das war die nackte Angst. Ja, ey, wollen wir direkt reinspringen? Blackout-Serie.
Ja, gerne.
Es wird Blackout-Serie. Eine zweite Staffel geben.
Ja, ich bin mir fast sicher. Es geht eher dann darum, diese Staffeln so kurz wie möglich zu halten, hoffe ich. Ja. Mit möglichst wenigen Episoden. Spiel begann doch eigentlich ganz gut. Also ja. mit einer guten Chance von Leo.
Ja.
Den er auch gerne mal machen darf, finde ich. Denn der war nicht so schwer.
Ja, aber der war auch nicht so schlecht, ne, muss man sagen. Also ja. Das war ja wieder dieses Typische und das hatten wir in jedem Auswärtsspiel eigentlich, ne, dass wir nach ein paar Minuten oder eigentlich in jedem der letzten Spiele, sogar gegen Leverkusen, kamen wir nach einer Minute oder so zum ersten Abschluss. Ja. Und da dachte ich noch, okay. Ne? Und dann hieß es auch so, Seoane wurde vorgestellt, Pfiffe für Seoane. Und da dachte ich schon wieder, meine große Theorie, Küchenpsychologie-Theorie am Horizont öffnet sich, ne? Nämlich, dass sich ziemlich schnell rausstellen wird, ob die Mannschaft noch für den Trainer spielt oder ob sie gegen den Trainer spielt. Und dass da Druck im Kessel ist, nach anderthalb Jahren, ich sag mal, könnt ihr nicht sehen, Anführungszeichen, Entwicklung unter Seoane in Mönchengladbach, also diese, ne, das war ja da der Plan vor der letzten Saison schon, okay, wir geben dir Zeit, wir holen dir Talente, Stichwort Chiarodia und Schwanzhara, du kannst die alle aufbauen, du kannst die entwickeln, Rogoreitz stellen wir dir rein und dann kannst du dir nach einem Jahr noch Qualitätsspieler dazu wünschen und dann wollen wir was sehen und dann musst du liefern. Dann hat er Stöger bekommen und Kleindienst bekommen und bis gestern Abend sah es aber genauso scheiße aus wie letztes Jahr in Gladbach, Platz 14. Und da war so viel Druck auf diesem Spiel und Werder hätte eigentlich hatte küchenpsychologisch alle Trümpfe in der Hand und wirklich greift dann mit 10 Händen wirklich in die, Entschuldigung, aber das war wirklich, also katastrophal. Ja. Weil nach 40 Sekunden Abschluss, Bittencourt, war die Herrlichkeit vorbei.
Ja, das war in der Tat auch mein Eindruck, zumal dann ja wirklich, also auch das, und das finde ich ja das eigentlich Tragische, ne? Ich sage nichts, ja, wenn du ein Spiel gegen eine Mannschaft verlierst und auch deutlich verlierst, die einfach brennt, ja. Da sage ich wirklich absolut nichts gegen, aber du holst sie halt komplett rein in das Spiel.
Ja, genau, ja? Das ist es halt.
Das ist eine Sache, egal wie Werder sich dann noch aufrappelt und egal wie selbstkritisch sie sich nach dem Spiel geben, denn das waren sie, muss man ja auch sagen, ja. Aber das darf eine Truppe, in die auch gerade in diesem mentalen Stadium ist, wie Werder, nämlich eigentlich auf dem aufsteigenden Ast, das darf dir nicht passieren. Da musst du dann einfach die Frage dir gefallen lassen, ob das einfach Larifari ist.
Exakt. So. Genau.
So Kopf-Larifari ist, ne?
Genau das, ne? Und wie ich schon meinte, ne? Das Setting war perfekt. Pfiffe für Seoane. Unruhe im Stadion, ja, und Werder kommt zum ersten Abschluss nach 40 Sekunden und alles spielt dir in die Karten, ja, du wusstest, die haben Druck, du weißt auch ganz genau, so ganz 1000%ig ist die Chemie bei Gladbach nicht, ja, auch so Personalentscheidungen, Stöger immer wieder draußen zu lassen, okay, Player hat getroffen, aber ich will nur sagen, in einer Teamhygiene ist es natürlich schwierig, ne, musste sich das immer alles noch finden und dann laden wir die ein, ne, und machen die stark und die wussten ja selber nicht mal, wie ihnen geschieht, ne, dass sie da, also zwei in zwei Minuten geschenkt bekommen. Das ist wirklich unfassbar. Und dieses dritte Slapstick-Tor vor der Pause, wo ich dann wirklich, also da dachte ich dann wirklich, Leute, wollt ihr? Ja. Ihr wollt nicht, oder? Und sagt es doch.
Ja, genau. Ne? Und dann aber auch, ich keine Ahnung, was mit Sennelinen passiert ist in dem Spiel. Also du weißt ja, und wir sind die größten Linen-Fanboys, ja, ne? Und haben wir auch zur Genüge kundgetan. Das war wirklich, also da, dem zuzugucken, wie dem, also alles entgleitet in der ersten Halbzeit, wirklich wie Katastrophentourismus.
Ja.
Weil er leitet das Gegentor, das 1-0 leitet er ein mit einem Fehlpass aus der Hölle. Ja. Ja? Also unbedrängt. Ja. Den Ball quer durchs Mittelfeld zu spielen, aber dann so nah an Kleindienst vorbei, dass der nur den Fuß raushalten muss.
Ja.
Das ist schon bitter.
Ja, zumal und der Stand.
Ja. Entschuldige. Und nur noch ein Halbsatz dazu. Zumal er dann exakt diese Szene mehr oder weniger reproduziert in den folgenden 15 Minuten. Und ich glaube, nicht nur einmal, sondern zweimal.
Ja.
Ja, und das ist dann einfach wirklich, meine Güte, stop the bleeding.
So. Ey, und genau, das ist ja eine Kopie einer Situation aus dem Wolfsburg-Spiel, ne? Wo auch wirklich Genie und Wahnsinn, wo er wieder als Staubsauger genau da ist, wo niemand mit ihm rechnet und den Ball klaut, den Stil macht und gegen Wolfsburg spielt er ihn dann zurück zum Torwart und Amura läuft rein, weißt du noch, und knallt ihn dann kurze Ecke Außennetz zum Glück, ne, weil Setti gut den Winkel verkürzt. Und und das war die Szene, da meintest du noch, wie er den Pass spielt und dann siehst du oben, wie die Hände zum Kopf gehen.
Ja, genau.
Und er so, oh nein! Ja. So, und die Szene in Gladbach ist ja genau dieselbe. Er klaut ja wieder den Ball, weil er sich gut bewegt. Aber im Gegensatz zur Amura-Situation, wo man ihm immerhin noch zugutehalten kann, dass der Spieler verdeckt war, ne? Dass er den nicht richtig sieht vielleicht oder so, oder aus dem Augenwinkel zu spät, ist ja Kleindienst voll in seinem Blickfeld. Da ist ja niemand drumherum.
Ja, und ja, da ist, und er ist auch null unter Bedrängnis. Ja. Niemand geht ihm auf die Füße.
Ja.
Er spielt diesen Ball komplett aus der Unbedrängnis heraus, hat um sich herum zwei kürzere Anspielwege, die an die Kleindienst nicht mal rankommt. Selbst Zetterer wäre die bessere Option gewesen.
Ja.
Und er spielt ihn wirklich einfach quer durchs eigene defensive Drittel.
Ja.
Da ist dann auch einfach selber schuld. Und um das Ganze perfekt zu machen, ist dann ja die Hereingabe von Kleindienst, die ist gut. Und Player trifft den Ball ja so scheiße.
Ja. Der wäre ja nicht mal reingegangen, oder?
Und Leo kommt einfach nicht mehr rechtzeitig aus dem Weg.
Ja.
So. Und dann ist das Ding halt drin. Ja, genau.
Ja gut, okay. So. Unglücklich dann in dem Moment. Ne? Ja. Er ist dann der Letzte, der den Fehler macht. Linen. Trotzdem muss man auch sagen, anders als im Spiel gegen Leverkusen war ihm jetzt Leo auch keine große Hilfe da in der Zentrale. Ne? Da ging ja auch so viel an ihm vorbei, wie oft wir da zu spät kamen. So, und das war ja schon die 11. Minute, wobei man fairerweise sagen muss, nach der ersten Chance von Bittencourt hatte Gladbach da schon 3 oder 4 vielversprechende Angriffe und teilweise auch schon Abschlüsse. Also das Tor fiel jetzt nicht aus dem Nichts.
Nee.
Sondern wir waren schon in kompletter Unordnung und Nervosität und es ist jetzt nicht nur der eine Fehler, der das Ding kippt, ne, sondern das folgte schon einer gewissen Logik. Weil Gladbach ja vorher auch schon Druck gemacht hatte. Und wie du meintest, danach kommen ja noch mehr Fehlpässe. Ja, und dann kommt das Ding von Zetterer.
Ja.
Was ja auch, ne? Und auch da wieder, ne, Achtung, vorher fliegen auch schon wieder die Bälle in den Fünfer. Altes Problem, ne? Und da kommen wieder Leute zum Kopfball.
Ja.
Also, ich glaube auch nach dem 0-2 nochmal, wo einmal Agu auf der Linie rettet und so. Also, da müssen wir uns wirklich Gedanken machen. So, und aber dann dieser Fehlpass von Zetterer, der ja nun im Prinzip eigentlich der ballsicherste, selbst von unseren Defensivspielern ist. Ja. Aber auch wo dieser Ball hin sollte, frage ich mich.
Ja.
Also, weil selbst dahinter war ja niemand.
Nee, und der Ball ist auch einfach wirklich, der ist, als wollte er ihn anspielen. Also der kommt ja wirklich auf den Mann, der kommt auf Brusthöhe, ja. Er kann ihn einfach runternehmen, ja. Und und das Ding ist halt eben auch, und das finde ich dann, das ist bei Werder, das ist ja uns in Hoffenheim auch schon passiert, dann ist erstmal so diese Fassungslosigkeit, dass dir so ein Fehler passiert.
Ja.
Und dann, als würden alle irgendwie komplett aufhören zu spielen.
Ey, und der Ball hackt schießt ihn ja in Seiten aus.
Ja.
Fast, ja. Und genau wie du meinst, alle hören auf zu spielen.
Ja.
Ich verstehe es nicht, weil ist das eine Situation im Training, wo Ole dann abpfeift und sagt, okay, das zählt nicht nochmal? Oder
ja, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht, aber du hast ja recht, alle bleiben stehen. Und auch wie Zetterer dann fällt. Ja. Also, das ist ja wie eine Bahnschranke.
Ja.
Oder? Den muss er doch jetzt unabhängig von dem Pass, von dem Fehlpass vorher, ey, den muss man doch halten.
Ja, wie auch immer, ne. Ich meine, Friedel geht dann damit runter. Das ist das, ne? Das Friedel-Eigentor, ne?
Ja.
Friedel geht dann damit runter. Aber ja, ich weiß es nicht. Also, was man vielleicht sagen muss, rund um diese Szene herum gab es ja diese Szene, wie Friedel Zetterer auf den Fuß steigt.
Ja.
Und Zetterer da auch behandelt werden muss mit dem Fuß. Und ich glaube auch nach dem 2:0 er nochmal behandelt werden muss.
Mio Backhaus hat sich warm gemacht.
Auch, genau, hat sich sogar warm gemacht, genau. Also mag auch sein, dass er da wirklich, vielleicht ist der Fehlpass auch passiert, weil er ihn mit dem schmerzenden Fuß, ich weiß es nicht. Ne?
Ich weiß es nicht, aber man hatte danach auch den Eindruck, dass der total nervös ist.
Ja.
Also vielleicht war das auch nur, um ein bisschen Tempo rauszunehmen, um das Spiel zu unterbrechen. Vielleicht hatte er auch gar nichts. Vielleicht ist es halt auch, und das weißt du selber, auch so ein bisschen persönliche Alibi-Geschichte. Ne?
Ja.
So, weil danach ging es dann ja wieder.
Weil man sich schämt.
Ja, aber das ist doch halt so. Dann fängt man halt plötzlich an zu humpeln. Das haben wir alle schon gemacht. So. Und oder Leute, die eine Chance vergeben, bleiben dann liegen, weil sie angeblich nochmal getroffen wurden, obwohl sie einfach nur genau wissen, sie möchten jetzt keinem in die Augen gucken, weißt du?
Ja, so. Genau.
Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, warte mal ganz kurz. So, aus Gründen des Jugendschutzes mussten wir jetzt hier Jeopardy einspielen, denn sonst hätte man wirklich üble Prügelszenen. Alles voller Blut hier, IT-Update. Ich glaube, ich spinne, du.
Hast du wieder durchgegriffen.
Ich sag mal, das war's mit der Karriere im Kuhlmann-Nukratur-Staatsapparat. Ja, den Namen habe ich mir notiert.
Ja, dafür dann jetzt demnächst Star-Karriere UFC.
Ja, so ähnlich. Ja, ein bisschen mehr UFC hätte uns aber auch im Spiel gut getan, ne? Um mal wirklich die schlechteste Überleitung zurück zum Trauerspiel hinzuklöppeln. Aber wir haben ja gesagt, wir sind als Trauerbegleiter unterwegs und als wir eben kurz drüber sprachen, wo waren wir denn unterbrochen worden?
Ja.
Ja, außer von Dr. Kuhlmanns Eisenfaust hier. Mussten wir uns doch eingestehen.
Ja,
Brad the Hitman Hart.
Ja, genau.
Und der Undertaker. So, von wegen nächste Fahrt rückwärts. Ey, das war die nächste Fahrt rückwärts. Nein, wir mussten uns eingestehen, den Satz wollte ich ja noch zu Ende bringen, dass wir in der Liste der Lowlights noch gar nicht durch waren.
Noch gar nicht durch waren, denn es fehlt noch das 3:0 und es wäre kein Werder-Gegentor in Gladbach, wenn es nicht auf einen individuellen Fehler zurückginge.
Ja.
Und auf welchen spiele ich an? Du wirst du wissen, oder?
Ja, in dem Fall ist das der Abspielfehler von Jinma.
Vielen Dank, genau.
Ja.
Genau, auf den wollte ich hinaus.
Ungefähr genauso ein schlechter Fehlpass, nur am gegnerischen 16er, aber genauso fatal.
Es war ein klassisches, ich nenne es das Philipp Bargfrede Déjà-vu. Ja, in einer Situation, in dem Werder ausschließlich offensiv denkt, einfach mal den Ball verlieren und damit die gesamten Defensivverbund mit Hose runter erwischen.
Ey, ohne Witz, das war ein Tor, das haben wir früher zu Kofelds Zeiten haben wir das gerne gekriegt.
Und zwar laufend.
Bei einer eigenen Ecke.
Ja, genau.
Ich glaube, in dem Fall war es ein eigener Einwurf, ne? Ja. Wo wir eigentlich Druck gemacht haben und es war 2 Minuten vor Halbzeit.
Ja.
Und wir waren, und alle wussten im Stadion, auch die Gladbacher, wenn wir jetzt einen reinpimmeln da vorne, steht es 2:1 und dann geht auch bei Seoane wieder der Stift.
Ja. Ja.
So, und stattdessen kommt wieder also wirklich der rote Teppich. Was ist denn das für ein unmotivierter Ball da von Zimmer?
Ja. Auch wieder in den gegnerischen Fuß und wie gesagt, alle denken offensiv und auf einmal rennt eine Gruppe Gladbacher in Richtung unseres Tores.
Ja.
Und mein Gott, was ist, ja.
Und bei uns sichert Leo Bittencourt ab. Ja. Ja, ne, der dann so von drei Büffeln ja, überholt wird. Ja, aber auch das natürlich sinnbildlich, ne? Dann kommt man über diese Scheißphase einigermaßen hinweg und schafft es mal 5 Minuten, die vom Tor wegzuhalten. Ja. Und zumindest den Eindruck zu erwecken, dass man noch da ist. Ja? Ja. Und bei 0-2, dass die sich nicht so sicher fühlen sollen. Und die wissen auch, was wir in Wolfsburg und Hoffenheim gespielt haben. So. Ja, und dann kommt natürlich genau die Aktion, die sie am Ende, also das, die Kirsche obendrauf, ja, ja, auf das Geschenk, das auf der Torte liegt. Ja. Apropos ich habe Sonntagabend noch die Elefanten zurückgegeben.
Also die gemieteten Elefanten. Also
ja.
Hast das Kaufangebot abgelehnt und gesagt.
Das war ein großer Trennungsschmerz, muss ich sagen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also nach dem 3-0 wusste ich, das wird heute nichts mehr. Also auch wirklich, weil das Spielglück, was wir bisher in solchen Spielen dann gebraucht haben, um zurück ins Spiel zu kommen, halt eben genau an dem Punkt für mich einfach durch war. Ich habe das noch mal kurz nach der Halbzeit gedacht, weil da mit den neuen Leuten noch mal irgendwie eine andere Dynamik reinkam. Mhm. Wenn jetzt hier noch früh einer fällt, dann könnten wir noch mal Glück haben. Aber das, also im Prinzip wusste ich nach dem 3-0, ey, fuck, das wird heute nichts mehr.
Genau, ne? Also das 3-0, das hat mich eigentlich am allermeisten geärgert.
Ja.
Ja, weil das war dann nämlich wirklich der absolute Killer. Also das war der Dagger. Ne, ja. Da war dann also so ein Vorsprung verspielt, selbst Borussia Mönchengladbach nicht mehr zu Hause. Ja, ja, naja, gut. Und dann kamen wir aus der Halbzeit und haben dann ja, glaube ich, in den ersten 3 Minuten mehr aufs Tor geschossen und mehr gemacht als in der ganzen ersten Halbzeit. Also irgendwie die zweite Halbzeit war dann ja, ich sag mal, okay den Umständen entsprechend.
Ich fand die sogar vollkommen in Ordnung.
Ja.
Die zweite Halbzeit in Gänze, denn die geht 1-1 aus. Ja. Spiel auch gleich verteilt. Ich habe es übrigens gerade mal nachgeguckt. Mhm. Werder war in 90% aller Statistiken besser.
Ja, ja, gut, okay, klar, wenn du nach 12 Minuten 0-2 hinten liegst, ne?
Ja, aber gut, klar, aber also auch in Zweikämpfen und so, ne? Also sie haben halt dann, also es ist klar, offensichtliche Statistiken, wenn du hinten liegst, dann liegst du vorne, aber halt eben in denen auch, wo sich zeigt, dass du Paroli bietest, auch dort war Werder vollkommen in Ordnung. So, ja. Also Zweikampfquote, Ballbesitz, ja gut, Ballbesitz ja sowieso, ne? Aber
ich glaube, also, am Ende hatten wir sogar, was die Torschüsse angeht, noch einigermaßen ausgeglichene Bilanz, ne?
Genau.
Was ja zur Halbzeit, da hatten wir, glaube ich, einen, ne?
Ja,
nach 40
genau.
Sekunden.
Und nach 55 Minuten hatten wir 7.
Ja.
Und am Ende des Spiels waren Torschüsse 16, Gladbach 15, Werder.
Ja. Trotzdem muss man sagen, ist das natürlich dann auch ein Spiel, also da kannst du auch genauso gut nochmal 3 kriegen. Ne?
Ja.
Also die haben ja auch noch Chancen vergeben, Zetti hat noch einen rausgeholt und so. Ja. Also
ja klar,
ich glaube, und die haben dann natürlich auch nicht mehr ihr Ding durchgezogen. Ja, aber müssen wir nicht drüber reden, herzlichen Glückwunsch Keke Top zum ersten Bundesliga-Tor, auch ein bisschen traurig, dass das so, ne, er drehte sich so um und dachte, da kommt jetzt jemand und freut sich, aber
ja, ich glaube, erstmal gut, war das abseits?
Ja, ja, auch das wieder so eine geile Flanke von Duxch.
Ja.
Perfekte Flanke.
Ja, wirklich, wirklich gut rausgespielt. Aber bevor wir jetzt da so durchrushen, eine Sache, die, wo mich deine Meinung nochmal zu interessieren würde, 3 Wechsel zur Halbzeit, alle defensiv.
Ja, krass, oder?
Also, ne, und dann ja auch wirklich, also Pieper und Malatini raus.
Ja, beide Innenverteidiger und der linke Außenverteidiger.
Genau.
Genau, also, nee, ich wollte jetzt auch noch gar nicht einen Deckel drauf machen auf das Spiel. Trotzdem, wie gesagt, auch die zweite Halbzeit, ja, das war dann okay, aber das würde ich auch nicht so hochhängen. Viel wichtiger ist ja wirklich die Frage, was war, also, wenn man Oles Wechsel sieht, ne, die du gerade angesprochen hast, also 3-mal Defensive. Und klar, man kriegt 3 Gegentore und Tim Kleindienst macht da vorne, was er will. Ja, er macht, was er will. Ich glaube, er hatte ja schon 2 vorbereitet und 1 eigentlich gemacht, was dann Friedel Eigentor war.
Ja,
so, dann nimmt er beide Innenverteidiger raus, also die beiden, die halt untergegangen sind gegen Kleindienst in der
Fandst du Malatini so schlecht?
Ja. Also Er hatte vielleicht ein paar 1-gegen-1 Aktionen, die gelungen sind, aber er hatte null Timing, null Räume. Er rückt im falschen Moment raus. Sie hatten ja überhaupt keinen Zugriff. Also sie sind ja in keinen Zweikampf reingekommen. Ja. Was nicht nur Malatinis Schuld ist und die der Innenverteidiger, ne, aber alles, was in den letzten Spielen, was uns da stark gemacht hat, nämlich Automatismen, Räume, ja, diese Zehntelsekunde schneller sein, weil wir schon wissen, was passiert, ja, wo wir uns anbieten müssen, dass dein Mitspieler gar nicht hochgucken muss, sondern blind dahin spielen kann, weil er weiß, alles das hat nicht funktioniert. Nichts, also unabhängig von den individuellen Patzern, die noch oben drauf kamen, ne, ist aber auch die Werder Bremen Maschine ist komplett abgewürgt.
Abgesoffen, genau.
Ist komplett abgesoffen.
Aber was ist der Gedanke dahinter, 3 Defensive zu wechseln?
Dass du hinten Gladbach die Option wegnehmen musst, vorne die Bälle festzuhalten. Also die Bälle festzumachen. Und sie zu verteilen. Denn das war ja das große Problem. Ne? Dass sie in Räume gekommen sind, auch in unserem Sechserraum, die Kleindienst ja Hack und so geöffnet hat und Linen Leo überfordert waren und hinten Malatini und Pieper und auch Friedel Kleindienst nicht neutralisieren konnten. So, das glaube ich war dann die Überlegung.
Ich hatte mein Gedanke war
nochmal extra betrachten. Ja. Ja, sag.
Ja, ich hab gedacht, dass er bringt mit Veljkovic und mit Jung natürlich die beiden Innenverteidiger, die extrem gut in diesen diagonalen Spielverlagerungen sind, ne?
Ja.
Also, ich glaube, Toni Jung ist einer der Innenverteidiger in der Liga, die die meisten progressiven Pässe spielen.
Ja, ich glaube sogar der mit den meisten. Ja, ja.
Oder der mit den meisten. Also, ich glaube eher, dass er deswegen dort gewechselt hat, weil er den Spielaufbau, den Werder bislang aufgezogen hat, absolut uneffektiv gesehen hat. Ne? Und er deswegen quasi umstellt auf eine Möglichkeit, auch ein Jinma irgendwie anders in Szene zu setzen, also mit schnellem Überbrücken, ne, mit langen Bällen und so, hat halt auch überhaupt nicht funktioniert, ist halt auch bei dem Spielstand ehrlicherweise, und deswegen liege ich wahrscheinlich falsch, wäre das eine komische Idee, weil du damit rechnen musst, dass Gladbach einfach sagt, ey, wir führen hier 3-0, wir stehen hier mal gar nicht mehr hoch und wir bieten hier mal gar nicht mehr Räume an, in die du lang spielen kannst, so.
Ja. Haben sie ja auch nicht mehr, ne? Ja. Wir wurden ja nur noch gefährlich durch Top.
Ja,
dann, ne?
Ja, und da kommt jetzt dann der nächste Punkt, ne? Die 3 Wechsel, okay, was auch immer da dahinter gelegen haben mag, sie sind besser geworden. Das muss man ja, okay, das war auch nicht schwer nach der ersten Halbzeit, aber es hat auf jeden Fall dann besser funktioniert. Aber, und das wäre jetzt meine Frage an dich, muss Top nicht früher kommen? Weil Top hat letzten Endes gezeigt, wie es eher funktioniert. Du hast mit Top eine Kante vorne drin gehabt, die in der Ballbehauptung gut ist und hast dann im Nachrücken technisch starke und schnelle Spiele gehabt mit Köhn und so, die ein bisschen mehr Gefahr erzeugen.
Ja. Okay, viele Fragen auf einmal, die aber miteinander zu tun haben. Ne? Ich glaube, ich finde, das ist ein guter Punkt, den du machst bei Veljkovic und Jung. Das ist natürlich auch der Offensive des Aufbaus und Ballbesitz und so, dass das ein wichtiger Punkt war. Ja, ja, kann auch beides sein, aber ich glaube auch, also wir standen ja auch nach hinten besser, ne, stabiler, also besser in den Räumen, ne, aber vielleicht, ja, spielte beides eine Rolle, auf jeden Fall ist es besser geworden. Jinma, da war ja von Anfang an klar, sagte Ole ja, der hat noch keine Luft für 90, aber der ist eine Option sowohl für Startelf als auch für eine Einwechslung. Und ich glaube, den wollte er nicht auch noch zur Halbzeit runternehmen, sondern seine Waffe praktisch noch 20 Minuten haben, solange es geht und nicht schon 4-mal wechseln. Könnte ich mir vorstellen, dass das dahinter steckte. Zumal wir ja auch erstmal gefährlicher waren, auch gerade mit Köhn, der ein gutes Spiel gemacht hat, der ja gut reingekommen ist so und endlich das gemacht hat, wo ja Gladbach eigentlich verwundbar ist, ne? Nämlich über diese Außenposition. Und Agu, das wollte ich noch sagen, Agu, den haben sie ja nun wirklich, also der war ja, der hat ja mit Abstand sein schlechtestes Spiel gemacht und konnte teilweise gar nichts dafür, weil den hat Gladbach ja so clever isoliert. Ja. Also wie oft der da stand und nicht wusste, wohin mit dem Ball. Ja. Wo er geguckt hat, der Ball kommt und er guckt schon, wo kann ich ihn hinspielen, wer kommt, und normalerweise hat er zwei Optionen, es kam aber keiner, die Räume waren zu. Ja. Romano Schmid in Manndeckung bei Rocco Reitz.
Und Rocco Reitz spielt wirklich also bisher eine so mittelmäßige Saison und macht gegen Werder mit seinem mit Abstand bestes Spiel. Und da ist für mich im Übrigen, liegt da auch der Schlüssel, ne? Seoane hat halt zwei Sachen, haben sie einfach wirklich gut identifiziert und gemacht. Das ist Weiser und Schmid aus dem Spiel nehmen. Exakt. Und dadurch nimmst du uns komplett die Kreativität.
Richtig.
So, und sie haben, und Rocco Reitz hat ja wirklich Romano Schmid ja bis auf die Toilette verfolgt, ne? Also Romano auch wirklich praktisch keinen Stich gesehen.
Ja.
So, und Weiser auch komplett abgemeldet.
Ja, richtig. Zugedeckt. Ja. Weiser viel beschäftigt in der Defensive, weil da auch Seoane einen Kniff gezogen hat, mit dem auch ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Paderborn, ne, haben wir noch gar nicht erwähnt, hat es ja geschafft, in dem Spiel taktisch so zu stehen, dass sie Weiser auch schon aus dem Spiel genommen haben. Aber die haben das gemacht, indem sie hinten praktisch noch einen Verteidiger gegen ihn gestellt haben. Da haben sie Weiser in Manndeckung genommen und haben links offensiv komplett auf Offensive verzichtet. Ja. Paderborn haben einfach gestanden. So. Ja. Und ich dachte vorher, Gladbach wäre halt Netz fällt aus und so bei denen, ne? Wäre vielleicht für die ja auch ein Gedankenspiel zumindest, aber die haben es ganz anders gemacht. Die haben diesen Ulrich, der sein erstes Spiel gemacht hat von Anfang an oder zweites oder so, ganz offensiv in den Rücken von Weiser positioniert und dadurch Malatini rausgezogen. Hack konnte in die Mitte gehen, Überzahl schaffen. Und da war dann im Sechserraum Linen, schwarzer Tag, Malatini wusste nicht, wo er hin soll. Da waren dann plötzlich Kleindienst und Hack. Ja, und das war dann, und dann ging, war das ja unser Spiel. One Touch, ne? Ja. Klatschen lassen, in die Räume gehen.
Ja, und dann holst du, wie gesagt, ne, und für Gladbach, also und das, also bei allem, was wir jetzt schlecht über Werder reden, Gladbach erwischt halt einen Sahnetag, muss man halt auch sagen. Und es läuft halt wie gemalt für die, ne?
Ja.
Dass du halt eben mehr oder weniger aus dem Nichts den Führungstreffer landest, dann durch
gleich das 2 zu 0
und damit zündest du halt den Laden komplett an und dann das und räumst alle Zweifel aus, über die wir am Anfang noch gesprochen haben, die dieses Team möglicherweise mit auf den Platz bringt, ne? Und dann spielen sie es halt einfach, also, und das muss man ja auch bei allem sagen, was man kritisieren kann über Teamgedanke bei Gladbach, taktisches Auftreten auch unter Seoane, aber sie haben halt nach wie vor einen individuell so gut besetzten Kader, dass eben auch schon solche Positivverläufe dazu führen, dass die Zahnräder wieder ineinander greifen. Ne?
Ja.
So, und deswegen, unterm Strich muss ich sagen, und das war ja das, was ich dann auch schon relativ schnell sogar noch während des Spiels schrieb, ey, ja, komm. Das passiert halt. Und dann kommen wir auch wieder auf die Ursprungsfrage zurück, die du am Anfang der Folge gestellt hast, ja. Ist das etwas, was jetzt das gesamte Konstrukt irgendwie gefährdet, oder ist das so ein singuläres Ereignis?
Was sagst du?
Getreu dem Motto 2 ist eine Serie, würde ich jetzt auch nach diesem Spiel erstmal nicht sagen, oh Gott, sondern würde sagen, Werder hat in der Vergangenheit oft genug bewiesen, dass sie nach solchen Nichtleistungen auch motivationstechnisch den Hebel umgelegt bekommen. Und dann haben sie in der Regel im nächsten Spiel eine andere Leistung gezeigt. Wir sprechen ja nachher auch nochmal ganz kurz darüber, was sich personell jetzt auch tut vor dem Kiel-Spiel am Wochenende. Das sieht ja dann doch auch wieder ein bisschen besser aus. Also, noch schiebe ich keine Panik, aber die Leistung mit dem glücklichen Sieg gegen Paderborn und die darauf folgende Nichtleistung gegen Gladbach, sagen wir mal so, ich mach mal die Schutzkappe vom Alarmschalter weg. Ja? damit ich da schnell draufhauen kann, wenn wir jetzt gegen Kiel zu Hause verlieren sollten.
Ja, okay.
Aber noch bin ich gewillt zu sagen, okay, das war scheiße, jetzt beweist mir, dass das eine Eintagsfliege war.
Der Schimpanse entsichert den Revolver. Ja.
Claudio Pizarro, ja, okay.
Ja, kann man Paderborn und Gladbach in eine Reihe setzen?
Ja, also ich war nach Paderborn, war ich ehrlicherweise so noch so unterwegs, und das ist jetzt ausdrücklich außerhalb der Wahrnehmung, was das Gladbach-Spiel angeht, dass ich dachte, ja geil, jetzt gewinnen wir auch so Rotzspiele, weißt du, wo du
ging mir ganz genau so,
wo es nur darum geht, auf dem Rübenacker dir nicht die Gräten zu brechen, ne?
Richtig.
Machst ein glückliches Tor, fährst das irgendwie mehr oder weniger souverän nach Hause,
ohne dass der Gegner jetzt eine große Chance hatte, ne?
Genau.
Also ich muss auch sagen, ich war eigentlich sehr zufrieden und hatte ja auch, glaube ich, 2-0 getippt, weil ich dachte, da kommt dann noch irgendwie so ein Konter und dann ist das so Winning Ugly Erstligist.
Ja,
ne?
Genau.
So, da war ich gar nicht so unzufrieden. Ja, ich habe mich auch gefragt, kann man das in eine Serie, kann man das in eine Reihe setzen? Hat das eine Spiel mit dem anderen zu tun? Vielleicht ein bisschen küchenpsychologisch, ne?
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Vielleicht ist das so ein bisschen der Punkt, den man so ein bisschen freilegen muss, dass du natürlich Love is all around, ne, eine wirklich zu Recht bejubelte Leistung abrufst gegen Leverkusen, dann nach Paderborn fährst und wirklich dein Minimalisten-Matchplan komplett aufgeht und du auftrittst wie eine Spitzenmannschaft, sag ich mal, in Anführungszeichen, und denkst so, ja, was soll uns, und jetzt kommt Gladbach, die wackeln auch. Und dass daher auch vielleicht ein bisschen dieses Larifari rührte. Und da schloss ja auch Ole Werner dran an, der ja, Klammer auf, den ich während des Spiels selten so ratlos gesehen habe an der Bank, ja, wie jetzt am Sonntagabend. Aber er hat halt auch gesagt, ne, er meinte halt auch, wenn wir nicht zu 100% mit dem Kopf alle Mann da sind, dann reicht die Qualität halt nicht. So gut sind wir nicht.
Ja, und das hören wir ihn aber auch nicht zum ersten Mal sagen, ne?
Nee, aber das sagen, es ist ja auch unser Mantra von uns beiden seit Ewigkeiten, ne? Ja. Daher kommt ja immer dieses Ubuntu und dieses, ne, Küchenpsychologen-Ding. Weil es ist halt einfach so. Es sind alles Spieler, die an ihrem Limit funktioniert haben, seit Ole Werner da ist. Und wenn dann mal von 11 Leuten nur 3 an ihr Limit kommen, wenn überhaupt, dann kriegst du halt so eine Halbzeit.
Ja.
Und das ist vielleicht ein ganz guter Reality-Check. Und trotzdem, ja, munter putzen, weitermachen, heißt nix und so. Und hat auch mit Paderborn meiner Meinung nach nur psychologisch was zu tun, nicht fußballerisch. Aber trotzdem ist es jetzt das zweite Spiel in Folge, dass es dem Gegner gelungen ist, unsere beiden Kreativspieler rauszunehmen. Ja, und dass es zumindest auch Gladbach gelungen ist, unsere Automatismen, ja, wie meinte ich letzte Woche, einen Stock in die Speichen zu stecken. Und wir dann auch keinen Plan B hatten.
Und das ist, glaube ich, etwas,
ist was...
ist
die Frage, ob ich die so stehen lasse, ob ich das so... ob man das so, ja, ignorieren kann?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Ole Werner mit irgendeinem Plan B langsam um die Ecke kommt oder den schnellstmöglich entwickelt, der genau eine Antwort auf das hat, was jetzt Paderborn und Gladbach hintereinander weg einigermaßen geschafft haben. Ja, nämlich das Isolieren der Werder Schlüsselspieler. Und das Ausschalten genau dieser Schlüsselfiguren, das sind dann Weiser und Schmied in den meisten Fällen. Und ich habe mich halt schon die ganze Zeit gefragt, ne, also gerade auch in der ersten Halbzeit, das ist jetzt zugegebenermaßen ein Laienblick auf die Sache, aber gerade unter dem Aspekt, dass Rocco Reitz wirklich Romano Schmied wirklich verfolgt, hätte ich mir fast ein bisschen auch Eigeninitiative oder mehr Eigeninitiative von Romano gewünscht.
Nicht von Romano?
Doch, von Romano.
Rocco Reitz hat Romano verfolgt. Ach genau. So, trotzdem von Romano. Ach,
ja, okay. Also Eigeninitiative von Romano, die in meinen Augen so ausgesehen hätte, Rocco Reitz dann da aus der Mitte rauszuziehen. Weißt du, aber wenn er merkt, ne, also dann
in der zweiten Halbzeit war das dann ein bisschen mehr.
Genau,
so,
da kam Romano ein bisschen mehr über links, aber das ist dann offensichtlich erst auf Anweisung passiert, weißt du?
Ja.
Und es hätte, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon sehr, zumindest den anderen geholfen, wenn er schon merkt, dass er einen hat, der ihn privat bewacht, dass er dann wenigstens ein bisschen Raum schafft, indem er Rocco Reitz aus dem Zentrum zieht.
So, ja.
Ne? Zumindest das mal probieren, ob das funktioniert hätte. Denn wenn Rocco Reitz war ja wirklich, also fast ausschließlich ausschließlich im Defensiven an Romano dran.
Ja, der hat ja fast einen dritten Innenverteidiger gespielt.
Ja, genau. So bei und deswegen, da hätte ich mir halt gerne ein bisschen mehr
Eigeninitiative.
Ja, oder auch Wirken von außen. Ne? Ja. Also ist ja auch das,
was wobei du da natürlich dann wieder den Punkt hast und das kann man von außen schwer beurteilen. Ne? Wenn du das dann machst, egal ob auf Anweisung von Ole nach 20 Minuten oder auf Eigeninitiative, sind natürlich die Räume, die du gewohnt bist zu bespielen, dann plötzlich nicht mehr besetzt oder anders besetzt.
Ja, ne? Na gut.
Okay. Vielleicht wäre auch ein bisschen mehr Initiative seiner Nebenleute gut gewesen, ne? Aber man muss wirklich sagen, von Leo kam nichts.
Ja, genau. Ne?
Linen war mit sich selber beschäftigt, ja, und hat vermutlich sein Radar gesucht, das ihm irgendwo von der Glatze runtergefallen ist, weil irgendwo beim vorletzten Spiel, ja, Radar weg. Und auch von Jinma kam ja gar nichts.
Ja.
Also das war ja wirklich ein Auftritt, wo man gemerkt hat, eieiei, da vielen Dank Dominik Kor nochmal, aber das dauert jetzt erstmal wieder 3 Wochen.
Ja, und ich glaube, dass es auch, dass ihm auch nicht geholfen ist, wenn du ihn, also andersrum wird ja auch ein Schuh draus, ne? Wenn, jetzt mal theoretisch angenommen, Bittencourt macht in der ersten Minute das 1:0, ja, dann würde es mich nicht wundern, wenn Jinma mit 2 Toren vom Platz geht.
Ja, richtig.
Weil dann genau das Spiel entsteht, was ein Jinma braucht. Und so wie es dann andersrum gelaufen ist, wird das halt überhaupt nicht zu einem Jinmas Spiel, weil Gladbach sich immer weiterhin reinzieht. Aber umso mehr lässt du ihn halt bis zur 70. drauf. Da hätte ich es dann früher schon mit einem anderen Kniff probiert. Ja. Im Übrigen auch finde ich, dass man Leo hätte früher rausnehmen können.
Ja. Ja, Entschuldigung. Ich glaube, da, das lag auch vor allem an den mangelnden Alternativen, ne? Ohne Skelly, ohne Steyer wird's da im Zentrum natürlich schon dünn, aber eigentlich Leo hätte man auch schon zur Halbzeit auswechseln können, ohne genau. Probleme.
So, aber sei es wie es ist, ne? Also nochmal, das ist jetzt, da kamen jetzt dann 2 Sachen komplett zusammen, Rabenschwarzer gebrauchter Tag für Werder, Gladbach nutzt dann die Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, auch sehr gut aus, muss man dann auch sagen.
Ja, hat so auch ein bisschen Glück dabei.
Ja, das Einzige, was mich dann wirklich noch, und da ist mir jetzt mal, bin ich mal auf seine Meinung gespannt, was mich dann hinten raus wirklich noch richtig auch angekotzt hat, ist diese gelb-rote Karte für Weiser.
Ja. Ja. Ey, ja, aber ich meine, ist das, kann man da dem Schiri was vorwerfen?
Ja.
Ich weiß es nicht. Also, Doch. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich über Weiser geärgert, weil er kriegt die erste wegen Meckerns, ja, und er meckert die ganze zweite Halbzeit und er hat schon Glück, dass er dafür nicht gelb-rot bekommt, weil er immer wieder den Schiedsrichter volllabert, ja, und einmal zieht Duxch ihn sogar weg, also wirklich, und dann spielt er 3, 4 Frustfouls, die alle nicht schlimm sind und dann am Ende das, dass der Schiri dann irgendwann sagt, ey, du bettelst drum. Hält sich mein Mitleid ein bisschen in Grenzen. Da muss ich leider wirklich sagen, ey, Mitch Weiser ist ein erfahrener Spieler. Das darf ihm auch nicht passieren.
Ja, okay. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Denn ich sage auch, Mitch Weiser sieht gelb-rot, genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast.
Ja.
Dankert sagt dann irgendwann, ey, weißt du was, jetzt bist du selber schuld und sieht gelb-rot. Ja. Aber die Szene selber ist keine gelbe Karte.
Nee, aber sie ist die 7. Szene aus Frust in der zweiten Halbzeit. Okay.
Aber er
und
ist
irgendwann,
er ist für mich auch früher am Ball. So, ja, und Rocco Reitz fliegt dann halt auch dankbar. So.
Völlig richtig. Und die Uhr tickt natürlich auch runter. 89. geht nach außen und es ist die gegnerische, also die eigene Eckfahne.
So, ja, 82. So.
Oder 82, ist egal. Aber ich will halt nur sagen, er bettelt auch drum. Ne? Ja. Und wenn man die Szene nur isoliert betrachtet, ja, aber wenn du das ganze Spiel gesehen hast, dann muss man auch sagen, Alter, du benimmst dich hier auch wirklich wie ein verwöhntes Kind, das nicht zum Zug kommt.
Und, ja, die erste gelbe Karte ist schon so doof.
Ja, die ist auch schon wegen Meckerns.
Und das ist halt bei einem Foul irgendwo an der Auslinie.
Ja.
Und dann mault er halt rum.
So, und es ist Frust und auch nach dem Foul, ne, das erste, was er macht, dreht sich um und fängt an zu diskutieren und dann sieht Dankert gelb.
Ja.
Also,
Ja, also verbuchen wir unter, Opfer, ist selber schuld. Ja. Ich habe in irgendeinem anderen Podcast gehört, Stichwort Fingerspitzengefühl, aber...
Nein, tut mir leid. Muss man auch mal die grüne Brille absetzen in dem Fall, finde ich. Das ist genauso ein dummer Fehler, wie Zetti ihn gemacht hat, wie Linen ihn gemacht hat und wie Jinma ihn gemacht hat vor den Toren, weil damit schadet er uns wirklich nächste Woche. Gut, ist eine Woche mehr Vorbereitung auf Algerien.
Ja, stimmt.
Ne? Ist ja schon wieder die Länderspielpause.
Dann wissen wir auch, warum er es gemacht hat.
Vielleicht hat er noch Französisch-Intensivkurs. Ja. Ne? Und keine Zeit für Fieder ab. Das kann natürlich sein. Gerade die Aufstellung müssen wir noch abgleichen und Ergebnis.
Ja, das ist da, also bei den Tipps, also die brauchen wir, die können wir verschweigen. Da hast du auf Sieg und nicht auf Unentschieden getippt.
Ja. Wandel des Schweigens.
Ja, und rate die Aufstellung. Du hast einen Take genannt, den ich nachvollziehen konnte, nämlich Weiser wieder offensiv zu sehen und dafür mit Agu und Köhn zu spielen.
Ja.
Ist dann so nicht gekommen.
Und ohne Witz, es wäre vielleicht nicht schlecht gewesen.
Ja, und ich hatte das wäre dann ehrlicherweise für mich auch die interessantere Lösung für die Halbzeit gewesen, das zu machen. Aber wollte er nicht. Ich hatte wenigstens bei Jinma recht, lag aber, wo lag ich falsch? Bei Jung lag ich falsch. Ich hatte Jung gesagt und nicht Pieper.
Aber ich auch. Ich hatte zwei falsch. Ich hatte Jung und Köhn drin, glaube ich. Und gespielt haben Pieper und... Jinma.
Ja, genau, richtig. So, und deswegen, also ich fand, dass beide Ideen nachvollziehbar waren. Aber ehrlicherweise finde ich es viel spannender, was jetzt gegen Kiel passiert. Jetzt sind wir relativ früh in der Woche. Wir können noch nichts Genaues sagen zu, wie sieht's personell eigentlich bei Werder aus. Aber bei der Spieltags-PK zum Gladbach-Spiel zeichnete sich schon ab, dass sich der Verletztenstand wieder erholt, ne?
Ja.
So, also Stichwort ist, Staye ist jetzt wohl nah wieder dran. Stark ist wohl nah wieder dran. Skelly könnte schon wieder in den Kader rücken. Die werden dann mutmaßlich alle noch nicht für die Startelf in Frage kommen. Aber Weiser fällt aus, was dann halt eben nochmal wieder eine neue Option für die Außenpositionen liefern wird. Bin ich mal sehr gespannt.
The key to Kiel. Bevor wir da mit Fernglas ja noch, ne?
Ja.
Dienstagmittag ist, drauf gucken, nochmal einmal liebe Grüße an Bernhard, der, wie sich am Sonntag rausgestellt hatte, treuer Hörer, interessanter Gesprächspartner auf X, unterwegs war Richtung Gladbach. Und ich bat ihn, weil mich das auch so ein bisschen Stimmung vorher, COA, ne, mach doch mal irgendwie. Schick doch mal so ein paar Eindrücke, so ein paar Aufnahmen. Hat er auch gemacht. Es klang etwas depressiv. Bernhard, sei uns nicht böse, dass wir dich als Field Reporter heute draußen lassen hier, auch wegen der kleinen technischen Verzögerung, wird uns das jetzt zu lang. Aber liebe Grüße und uns hast du nochmal zu Tränen gerührt. Und tapfere Freunde, denen du noch ein bisschen Stimmung abgerungen hast, auch beste Grüße, alles Gute und wir holen das mal nach und gucken auf Kiel.
Ja, genau. Und Kiel jetzt gerade ersten Sieg eingefahren, 1-0. Das Trikot des Torschützen kommt ins Kieler Museum, habe ich gelesen. Ja. Für das erste Bundesliga-Tor der Vereinsgeschichte. Den ersten Sieg der Vereinsgeschichte. Ole Werners alter Club, emotional aufgeladenes Spiel. Und ich denke noch schön an die Zeiten zurück, in denen Werder für solche Gegner immer der willkommene nächste Gegner war.
Du meinst, Entschuldigung, Werder Bremen als Sozialamt der Liga.
Ja, ich erinnere mich auch, selbst für Holstein Kiel waren wir schon Aufbaugegner. Ich weiß noch, dass wir 2-0 gegen sie führten und damit eigentlich schon den Schritt zum Aufstieg hätten perfekt machen können.
Richtig.
Mehr oder weniger, bis wir es dann noch zu Hause 2-3 verloren.
Ja, richtig, das war auch ganz bitter.
Ja.
Das war ganz bitter. Wir haben aber auch einmal gegen Holstein Kiel Relegation gespielt und wenn ich mich recht erinnere, ne?
Nee.
Nee, Holstein Kiel hat Relegation gespielt einmal mit Ole Werner, aber nicht gegen uns.
Ja, genau.
So war das.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr gegen wen.
weil das kriege ich auch nicht mehr zusammen. Aber alte Verbandelung, emotional auf jeden Fall für Werner, glaube ich, nochmal was Besonderes, die Störche jetzt in Bremen zu empfangen. Trotzdem, ja, Kiel ist 17. Wir sind 10. und haben Erfahrung. Da musst du mit dem Selbstverständnis rangehen, das gewinnen zu wollen, oder?
Also da muss man wirklich sagen, auch schon vor der Saison, das ist wahrscheinlich, hätte ich auch vor der Saison gesagt, das ist einer von drei Pflichtsiegen. Ja. Also das muss ein Pflichtsieg sein. Ja, ja, und ne, jetzt kommt mir nicht mit gefährlicher Gegner und so, natürlich. Und natürlich sind die gefährlich und natürlich haben die jetzt ihren ersten Sieg geholt und haben immerhin 2-2 in Leverkusen gespielt und so weiter und wieder ab und so, bla bla. Ja, aber ey, das muss ein Pflichtsieg, also tut mir leid. Das muss ein Pflichtsieg sein. Ja. Und wenn wir jetzt Sonntag in Gladbach unsere Auswärtsserie mit dem Arsch eingerissen haben, blamabel, ja, dann können wir jetzt auch unsere Heimserie mit dem Arsch einreißen. Und zwar triumphal.
Ja, ja, genau.
So, dann müssen wir jetzt antizyklisch denken.
Ja.
So, wenn wir mit Auswärtssiegen nicht nach Europa kommen, dann müssen wir halt mal zu Hause gewinnen.
Ja, aber dann kommen wir ja wieder zurück zum Thema Personal. Das kann jetzt mit Blick auf die Vorbereitung auf das Kiel-Spiel eigentlich nur gut sein, dass jetzt zumindest auch so ein paar Rekonvaleszenten wieder zurückkommen, ne? Gerade auch was Konkurrenzkampf angeht, was ein bisschen Druck erhöhen angeht. Denn nochmal, also die Tatsache, dass er in der Halbzeit die gesamte, mehr oder weniger den gesamten Defensivverbund durchgetauscht hat, ja, macht jetzt für die gesamte Verteidigung vor dem Kiel-Spiel Fragezeichen. Also mit Blick in die Richtung, okay, wer wird's denn dann jetzt gegen Kiel? Ja? Mhm. Und in der Offensive genauso. Ja, wenn Top ist für mich jetzt ehrlicherweise jemand, den ich gerade momentan auch durch sein Tor noch eher in der Startelf sähe gegen Kiel als in Jinma. Gerade auch mit
was
der Art und
natürlich,
Weise.
Ja, was natürlich wie, dann eine andere Statik zur Folge hätte, ne?
Ja,
in unserem
aber,
Spiel.
Ja, natürlich, aber was halt eben bei einer Mannschaft, die garantiert kommt und mauert erstmal, mehr Sinn macht, als so ein Konterflitzer drin zu haben. Mhm. Also kann ich mir gut vorstellen. Trotzdem ausdrücklich, wir wollen eine Rate die Aufstellung ja nicht vorgreifen. Das machen wir dann mit etwas mehr Seriosität über Social Media hinten raus nochmal, wenn wir... Ja, ja gut, ist bei mir dann wahrscheinlich auch egal. Bei mir klingt es eh so, als wenn ich es immer würfel. Aber ich bin dabei. Da muss was bei rumkommen. Das ist ein Spiel, um sich auch abzusichern. Weil wenn du das jetzt auch verlieren würdest, ja, dann kommen Frankfurt, Stuttgart und dann ist auf einmal wieder, dann hast du wieder einen Streifen in der Hose vor den nächsten Bundesligaspielen.
Ja, klar, also wie gesagt, das wird jetzt, wobei ich, wie gesagt, denke, Hashtag Küchenpsychologie, ne, dass jetzt nach diesem Arschvoll in Gladbach, nach dem kleinen mentalen Highfly vielleicht, von wegen, wir sind Spitzenmannschaft in Paderborn und spielen 2-2 gegen den Meister. Also das wird, Larifari werden wir auf gar keinen Fall mehr sehen.
Nee, das
auf gar
ich
keinen
nicht.
Fall. Also, da bin ich 100% von überzeugt. Ich hätte selbst so einen Einbruch wie in Gladbach nicht mehr für möglich gehalten. Ja, und wir hatten den, muss man auch sagen, schon lange nicht mehr. Oder wir haben ihn repariert, wie in Hoffenheim zum Beispiel. Genau. Ne? Aber da bin ich fest von überzeugt. Ja, und Aufstellung, also tut mir leid, alleine der Spielverlauf in Gladbach lässt doch schon ziemlich klare Schlüsse zu. Das würde ich jetzt mal behaupten, von unseren, sagen wir mal, 5 Verteidigern, wenn wir die Außen mit dazu nehmen, ja, gegen Kiel nur noch einer auf seiner Position spielt.
Und das ist Friedl.
Ja, das ist Friedl. Und selbst der hat nicht gut ausgesehen, den haben wir noch gar nicht, wenn wir schon ein Blame Game machen, muss man ja auch sagen, war das die schlechteste Abseitsfalle in der Bundesliga-Geschichte beim 4. Was macht er da denn bitte? Also wie kann man denn so schlafen? Die anderen sind ja 3 Meter vor ihm.
Ja.
Und er guckt nur auf diesen einen, der da im Niemandsland steht und zurücktrabt und schnallt gar nicht, dass da ja einer von vorne kommen kann.
Ja.
Also, naja, okay. Dennoch, denke ich mal, wird er der Einzige sein und auch Captain außerhalb jeder Diskussion, er war ja trotzdem noch der Stärkste da hinten, der da wieder zentral verteidigen wird. Und sonst bin ich mir ziemlich sicher, gerade weil du auch meintest, das Setting ist anders mit Ballbesitz und so. Ja. Und weniger Tempo, weniger Pressing, weniger draufgehen, werden wir Jung und Veljkovic sehen.
Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen.
Dann sehen wir Agu zwar noch dabei als zweiten Mann, aber auf der rechten Seite.
Ja, genau.
Für Walser.
Damit und wird Köhn definitiv spielen.
Richtig, und wir werden links Derrick Köhn sehen. Und da wird einem nochmal klar, was das für ein guter Transfer war.
Ja. Ich fand ihn ehrlicherweise auch wieder wirklich gut, als er jetzt gegen Gladbach kam. Ne? Klar, im Rahmen dessen, was er halt dann auch immer bedenken muss. Und Stichwort Stop the Bleeding und nicht bedingungslose Offensive. Aber bringt halt einfach auch nach vorne einen ganz anderen Zug rein. Ne? Und er ist halt im 1 gegen 1 nochmal, finde ich, stärker als Agu.
Viel stärker. Ja. Auch im Abschluss stärker. Ja. Und ich sage dir, das ist ein Spiel für Derrick Köhn. Ja. Dafür ist er gebaut. Ja, gegen so einen Gegner, Holstein Kiel, die in der Einzelqualität einen Ticken schlechter sind, die hinten drin stehen und wo solche Skills gefragt sind, die er mitbringt, nämlich im richtigen Moment in den Rücken starten, andribbeln, 1 gegen 1 mit einer Körpertäuschung, einen Elfer ziehen, einen Freistoß ziehen oder halt auch zu flanken. Und da bin ich dann bei deinem zweiten Punkt, den du schon gemacht hast, Keke Top sehe ich auch vorne drin.
Ja. Ja, das glaube ich, weil andere Wucht auch, ne?
Ja, und weil es sich halt auch für den Gegner anbietet.
Ja. Naja, und du hast halt mit Köhn Agu dann mutmaßlich zumindest auch die Option, die jetzt etwas statischer zwar, aber dann doch auch gefährlicher über die Flügel kommt mit hohen Bällen in 16er. Bei Weiser hast du ja zumindest immer auch die Option gehabt, der zieht rein, ne, der macht irgendwas Unkonventionelles, der macht was am Boden.
Ja, teilweise war ja sogar Weiser der Kopfball-Go-To-Guy, wenn der Ball von links kam, weißt du.
Ja, und deswegen glaube ich halt eben schon, das wird dann eventuell ein bisschen besser ausrechnen. Also wir werden auf jeden Fall mehr Flanken sehen, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch.
Ja. So Keke Top denn spielt.
Aber also ich gehe da, also okay, noch ist es ja wirklich mit dem Fernglas im Nebelstochern. Ja. Aber es bietet sich eigentlich an. Und außerdem Jinma hat nichts getan, wo man jetzt sagt, der muss wieder spielen.
Ja.
Ne? Und
bring ihn gegen müde Kieler hinten raus, 30 Minuten. So, also gerne. So, ne?
So, da holst du dann seine Stärken wieder ab, auch wieder diese Eingebundenheit, wo man echt gemerkt hat, das fehlt ihm.
Ja.
Ne? Ich habe auch selten in der ersten Halbzeit in Gladbach so oft gesehen, dass Spieler mit dem Finger irgendwo hinzeigten. Mhm. Wo bist du? Da. Ja. Du musst da und komm da und oder diese Arme, die so hochgehen. So, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ne, das war ja der. Also machen Sie eine typische Geste von Felix Agu an der Außenlinie.
Ja.
Alle zugedeckt. Ne? Und dann steht er da und macht und war der einsamste Mann im Stadion da.
Ja. Jetzt im Prinzip haben wir ja die Startelf dann doch schon wieder gebaut.
Da will ich nochmal eine Frage stellen.
Ja.
Steje und Stark waren schon wieder auf der Bank?
Nee, waren sie nicht. Ich glaube, sie waren noch nicht im Kader. Lass mich einmal kurz nachschauen.
Stark war doch.
Das hatten wir, Reservebank, Backhaus. Ach doch, Stark war dabei und Steje auch.
Ja.
Aber die kamen beide nicht zum Einsatz, genau.
Ja, okay. Warum auch?
Aber bedeutet ja dann auch, jetzt kriegen sie eine volle Woche Training vor dem Kiel-Spiel. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass wir auch Steje schon wiedersehen werden.
Ja, also ich gehe trotzdem davon aus, nach der zweiten Halbzeit Starki noch draußen und Veljkovic wird spielen mit Jung. Ich gehe davon aus, dass Lienen, den darfst du jetzt nicht rausnehmen. Der hat katastrophal gespielt jetzt, aber den muss ich auch stärken.
Nicht. Ja, den nimmt er auch nicht raus.
Jemand das Radar wieder anschrauben. Und das ist ja eine Gabe, das kommt halt auch wieder. So, das ist, glaube ich, eher eine Konzentrationsgeschichte. Wenn Steje irgendwie wieder halbwegs laufen kann, sehe ich keinen Grund, warum Leo nochmal spielen sollte.
Ja, sehe ich auch so.
Wäre ich offen gewesen, wenn er nochmal so performt hätte wie gegen Leverkusen oder auch in Paderborn, fand ich ihn auch sehr stark.
Ja.
Ja. Aber das war gar nichts, muss man sagen. Und und damit haben wir die Elf dann zusammen, ne? Wenn wir Top nehmen, Schmied Duxch.
Ja, genau, aber ich würde trotzdem uns diese Hintertür noch auflassen, dass wir die offizielle RDA Ende der Woche posten. Weil kann ja das noch sein, dass sich jetzt personell noch irgendwie was tut, ne?
Das machen wir.
Geil. Final schmeißen wir aber dann auch nochmal den Nostalgie-Transformator an und guckt noch ein finales und letztes Mal mit einem kurzen Blick auf DFB-Pokal-Auslosung.
Oh.
Darmstadt 98 kommt mit Flo Kofeld.
Ey, jetzt mal Bevor du gleich, und ich weiß, du hattest jahrelang in deinem Twitter, als es noch Twitter hieß, Account, stehen, Kofeld Fanboy.
Ja, ja, nee, ja, nö, ja.
Bevor du da gleich nochmal drauf, also ich sag mal, auf unserem Weg nach Berlin ist ja. Das ja wohl eine absolute Traumauslosung.
Ja. Also das wäre auf darauf hätte ich jetzt hinausgewollt, ne? Ich habe schon wieder so oft gelesen, nein, ausgerechnet Kofeld und das geht doch in die Hose und so. Also tut mir leid, also auch mit den gerade mit den anderen Auslosungen, ja? Ist der also ist das momentan der vielversprechendste Weg nach Europa? Ich sag's nur.
Tut mir leid, diese Auslosung ist doch ein Geschenk für uns.
Ja, Heimspiel gegen den Zwölften der zweiten Liga. Also, tut mir leid, wenn du DFB-Pokal spielst, wünschst du dir sowas. Ja, parallel spielt noch Leverkusen gegen Bayern. Ja.
Richtig.
Und
Leipzig gegen Frankfurt.
Genau, Leipzig gegen Frankfurt.
Wolfsburg-Hoffenheim.
Ja.
So, also da schmeißen sich schon mal einige raus und dann kommt auf jeden Fall Köln-Hertha, ein Zweitligist kommt weiter.
Ja, genau.
Karlsruhe-Augsburg.
Ja. Und der El Egalico Wolfsburg-Hoffenheim.
Richtig. Und Bielefeld-Freiburg. Ja. Also, und wir haben zu Hause einen Zweitligisten.
Ja.
Ja. Bitte, klar sind die Form stark, klar ist das Floko, keine Frage. Aber da muss ich mein Herz einfach mal abschalten jetzt.
Ja.
So, ey, und dann, wenn wir das gewinnen, wovon man eigentlich ausgehen muss, dann sind wir im Viertelfinale.
Und ich werde Florian Kohfeldt bis zum Anpfiff freundlich beklatschen.
Ja.
Und ihm danach leere Wasserbecher hinterherwerfen.
Ja. Sehr gut.
Ja, mein Freund, dann würde ich sagen, jetzt haben wir wieder eine solide Stunde hingezaubert. Mhm. Das soll als kleine Frust- und Traumabewältigung für die empfindliche Klatsche bei Borussia Mönchengladbach reichen.
Ja, ich kann jetzt zumindest
nach vorne geguckt.
Zumindest wieder mit meinen Dittelmäusen reden.
Ja, sehr gut. Das werde ich dann nämlich auch trauen wieder heute Abend. Dann kann ich auch die eine Dittelmaus mit dem Thomas Kuhlmann Konterfei, was ich da drauf geklebt habe. Okay. Das sind zu viele Infos. Wir hören jetzt hier auf, bevor es
kannst du mit ins Bett nehmen heute. Ja. Heute ist ja die US-Wahl auch, damit du
meinst,
was...
Ja, du meinst wieder mit ins Bett nehmen. So, also, ihr Lieben, kommt gut durch die Woche. Rate die Aufstellung und die Tipps geben wir hinten raus über Social Media noch bekannt. Ansonsten hört ihr uns vor dem Spiel am Samstag 15:30 im Weserstadion gegen Holstein Kiel erstmal nicht mehr. Danach dann aber. Und dann hoffentlich wieder mit etwas besserer Laune und etwas mehr Fanboy-Gekreische, zumindest vom Siegert. Mein Süßen, komm gut durch die Woche und wir schnacken einfach so nochmal.
Gute Woche, gutes Spiel. Und bedankt euch fürs Hören.
Bis dann.